Liebe Gemeinde, was für ein Bibeltext. Das könnte glatt ein Drehbuch sein für einen Film. Preisverdächtig, was Lukas da schreibt. Und würde es sich tatsächlich um einen Film handeln und würde man daraus einen Film drehen, dann lägen die Exklusivrechte beim Lukas. Denn diese Erzählung kommt nur im Lukas-Evangelium vor. Sie gehört also zum Sondergut des Lukas. Nur Lukas berichtet von dieser Erzählung. Eigentlich ein spannendes Drehbuch, es lohnt sich nochmal nachzulesen daheim. Und auch den Zusammenhang, was davor geschah und was danach geschieht. Hier sind es die kleinen Gesten und wenigen Worte und die großen Szenen und überwältigenden Taten, die da zusammenkommen. Was für eine Dramatik in diesem Abschnitt der Bibel. Ich möchte heute mit euch den Szenen dieser Erzählung folgen. Es sind 5 Szenen. Die Szene 1... Stellen wir uns vor, es handelt sich um einen Film. Die Volksmassen prallen aufeinander. Erster Schnitt. Das muss man richtig in Breitbild gesehen haben, um das zu erfassen. Wie 2 vollbesetzte Züge, die aufeinander zurasen. Wie 2 vollbesetzte Menschenmengen, volle große Menschenmengen, die sich einander nähern. Darum geht es hier. Und das Ganze einem ganz kleinen Ort, trotzdem mit Tor. Ein kleiner Ort, Nain. Heißt übersetzt die Liebliche, ein Ort, an dem man gerne wohnt, aber sicher kein Ort, an dem man gerne stirbt und gerne klagt. Eine Tagesreise von Kapernaum entfernt, 2-3 Stunden von Nazareth, gegenüber dem Tabor am nördlichen Abhang des kleinen Hermon, also Gebirgsland, sehr idyllisch. Das Ganze wahrscheinlich am Nachmittag, die Sonne steht wahrscheinlich noch am Himmel, fast idyllisch, was hier gezeichnet wird an Bild. Und gleichzeitig sollte man hinhören an dieser Stelle, dass einmal das Lärmen, die Bewegung auf die Stadt zu. Viele Menschen sind miteinander unterwegs. Der Lärm schwillt an, Schritte werden lauter, Wortfetzen liegen in der Luft. Und dann sind sie zu sehen. Jesus, seine Jünger und seine Fans, also so der weitere Fanclub, die Jesus und seine Jünger begleiten. Auf dem Weg nach Nain, aber noch nicht am Ziel. Und auf der anderen Seite der Szene wieder ein Lärmen, eine Bewegung aus der Stadt heraus, ein Trauerzug, eine Bahre mit einer Leiche darauf, eine trauernde Mutter und Witwe, die den Toten begleitet, Freunde, Verwandte, Angehörige, die ganze Stadt scheint unterwegs zu sein, zu schreien um diesen Toten, aus dem Weg, aus Nain heraus. Und diese beiden Mengen begegnen sich. Was für eine Dramatik, wenn Volksmassen in diesem Ausmaß unterwegs sind und aufeinanderprallen. Einmal Jesus und eine begeisterte Menge aus Jüngern und Volk, die gerade erlebt haben, wie der Sohn des Hauptmanns von Kapernaum geheilt wurde. Und auf der anderen Seite die Masse der Menschen, die trauert und schreit. Es sind ja auch Klageweiber und Musiker dabei. Das ist ein Riesenlärm, wenn da getrauert wird. Ein anschwellender Lärm voller Entsetzen. Einerseits Begeisterung für Christus, andererseits Verzweiflung um den Verstorbenen und die einzige Hinterbliebene dieser Familie. Lukas hat das grandios inszeniert. Und ich bin gespannt darauf, was nun passiert. Die Szene 2. Diese Szene wird ganz dicht. Aus dem breiten Bild wird es jetzt sehr fokussiert, fast herangezoomt. Da werden nur bestimmte Menschen in Nahaufnahme beobachtet. Jesus und die Mutter, Szene 2. Es ist eine bewegende Szene, die sich da abspielt vor den Toren der Stadt. Und der Kontrast könnte größer nicht sein. Die Volksmassen, die vorher am Anfang in Erscheinung getreten sind, auf beiden Seiten, die verschwinden regelrecht. Sie werden ausgeblendet. Und die ganze Bewegung steht still. Dort geht die Handlung scheinbar nicht wirklich weiter. Aber das sind ja die spannenden Momente, wo man genau hinschaut. Jetzt wird spannend, was jetzt passiert. Der Lärm der Schritte wird leiser, die Stimmen verstummen, Ruhe kehrt ein. Und im Mittelpunkt Jesus und diese Frau, Jesus und die Mutter. Jesus, der hier als Kyrios bezeichnet wird, als Herr, und erstmals verwendet Lukas diesen Hoheitstitel für Jesus in seiner exklusiven Erzählung. Herr, Kyrios. Das heißt, hier tritt einer auf in anderer Autorität, in Vollmacht. Das, was jetzt hier passiert. Er ist der Herr der Lage zwischen der Begeisterung der Jünger und der Verzweiflung der Trauernden. Er ist der Herr der Lage, der heraustritt aus seiner Gruppe und stillsteht mit den Trauernden. Und der nicht äußerlich durch seine Jünger und durch die Volksmenge weiter bewegt wird, sondern innerlich zutiefst bewegt ist. Lukas weist ausdrücklich darauf hin. Jesus ist innerlich bewegt durch die Begegnung mit dieser Frau. Und dann die Mutter. Sie hatte Jesus ja gar nicht um Hilfe gerufen. Der Hauptmann hatte das gemacht für seinen Knecht. Die Mutter kommt völlig unerwartet in diese Situation mit Jesus hinein. Sie hatte nicht um Hilfe gebeten, dass Jesus da irgendwas macht. Sie hat nicht um Heilung gebeten, hat Jesus nicht um Rettung angefleht, sondern ist eher dem Lauf des Schicksals gefolgt und ein dramatisches Schicksal. Wer damals als Witwe lebte, der war im sozialen Abseits, war angewiesen auf fremde Hilfe. Und wenn dann noch ein toter Sohn zu beklagen ist, ist sie endgültig im Aus. Da ist keiner mehr, der sich in irgendeiner Weise für sie verwenden kann und sie unterstützen kann. Das Sozialsystem von heute gab es damals ja noch nicht. Sie hat keinen Menschen mehr. Ihr Mann ist nicht mehr da und ihr einziger Sohn, ihr einzig geborener, eingeborener Sohn, das gleiche Wort wird auch für Jesus verwandt im Johannesevangelium, der ist tot. Und eigentlich eine himmelschreiende Klage, die hier erklingt über diese Katastrophe. Und diese Frau schreit wirklich zum Himmel und andere schreien mit. Und Jesus? Jesus spricht nur zwei Worte zu ihr. Zwei Worte auch im griechischen Text. Weine nicht oder klage nicht oder jammere nicht. Von wegen, Jesus tröstet. Wenig tröstlich, was Jesus hier sagt. Das ist fast ein harscher Befehl. Weine nicht, heule nicht, klage nicht, jammere nicht. Zum Glück sagt Jesus nicht, reiß dich zusammen. Das würden wir vielleicht tun. Eigentlich eine Zumutung, was Jesus dieser Frau da zumutet. Die muss doch weinen. Die muss doch klagen. Die muss doch jammern dürfen. Die muss ihr Leid doch rausschreien dürfen. Und sich auch von Menschen unterstützen lassen darin. Ich denke, Jesus mutet Menschen doch einiges zu, wenn er in ihren Alltag hineinkommt. Aber er selbst ist der Herr und er selbst bleibt nicht unberührt. Jesus rührt es innerlich. Also er tritt nicht als der starke Herr, der über allem erhaben ist, auf, sondern lässt sich auf diese Frau auch gleichzeitig ein. Er tritt ungebeten und unaufgeregt in das Leben und in den Tod hier an dieser Stelle ein. In das Leben der Frau und in den Tod dieses jungen Mannes. Niemand hat ihn um Mitleid gebeten. Und doch ist Jesus bewegt und hat Erbarmen für diesen Menschen, ganz ungebeten und ungefragt. Und die Frau? Wie die Frau reagiert auf diese Aufforderung, heul nicht, weine nicht, jammere nicht, klage nicht. Wie die Frau reagiert, wie sie diese Worte hört und versteht, das bleibt offen. Zwei starke Worte am Ende der zweiten Szene. Szene 3. Jesus und der Sohn. Wieder bleibt es ganz eng fokussiert auf wenige Menschen. Die Masse im Hintergrund spielt an dieser Stelle keine Rolle. Nach den beiden Worten an die Mutter, weine nicht, nach der inneren Bewegung, die Jesus hier verspürt, kommt Jesus äußerlich in Bewegung. Das heißt, der ganze Zug hat noch nicht wirklich gestoppt. Jesus tritt jetzt auf die Bahre zu, die den Leichnam trägt. Kein geschlossener Sarg, wie wir es kennen, sondern wer heute Fernsehbilder aus dem Nahen Osten sieht, Trauerzüge, gerade auch in der muslimischen Welt, kann sich das vorstellen. Eine Trage, jemand in Stoff eingewickelt, bis dahin, dass man das Gesicht noch erkennt. Tote werden schnell begraben, meistens noch am gleichen Tag, spätestens einen Tag danach, nach dem Sterben. Jesus tritt auf diese Bahre, auf diese Trage zu. Dort liegt der Tote. Jesus macht damit in seiner Zeit einen riskanten Schritt. Denn die Berührung mit dem Toten macht Jesus kultisch unrein. Wer einen Toten damals berührte, konnte viele Tage vieles nicht machen. Es war ihm verwehrt. Und das gilt auch für den Herrn, der dann selbst den Tod erleiden wird, den Tod am Kreuz. Aber worauf ich auch achten möchte, Jesus berührt entgegen den Aussagen anderer Ausleger des Bibeltextes den Toten eben nicht. Der Tote wird nicht berührt. Sondern Jesus rührt die Bahre an. Er stemmt sich dem eigentlich entgegen und sagt, stopp an dieser Stelle. Stopp, nicht weiter. Jesus richtet ein Stoppschild auf. Er stoppt den Zug des Todes, diesen Trauerzug. Und dann kommt auch die letzte Bewegung zum Stillstand und Lukas beschreibt das damit, dass die Träger dieser Bahre jetzt wirklich stillstehen. Und erst jetzt, jetzt tritt wirklich Totenstille ein. Jesus, der über Wind und Wellen Stopp sagt, der stoppt diesen Todeszug. Alles steht still. Es braucht offensichtlich eine Stille und ein Innehalten, innerlich und auch äußerlich, damit die Worte, die Jesus jetzt sprechen wird, nicht überhört werden. Oft geht das ja unter. Man kann ja so viel diskutieren über das, was jetzt gerade geschieht oder was Jesus gerade machen würde oder der Trauer noch weiter Ausdruck geben. Man würde dabei aber die Worte, die Jesus spricht und jetzt sprechen wird, überhören. Und dann sagt Jesus auch sehr deutlich in 4 Worten, auch im griechischen Text: Jüngling, ich sage, aufstehen. Aufstehen. Jüngling, ich sage, aufstehen. Eigentlich müsste man sagen, Jüngling, ich sage, aufstehen. Kein Gebet zum Himmel. In anderen Szenen erleben wir ja, wie Jesus seinem Vater im Himmel spricht und dann sein vollmächtiges Wort spricht. Hier nicht. Keine Rücksichtnahme auch auf die umstehenden Menschen. Keine Rücksichtnahme auf die Mutter, die Jünger, die Anhänger Jesu, die Trauergemeinschaft und die Leichenträger. Der Befehl Jesu ergeht: Aufstehen, aufstehen. Und seine Vollmacht wird darin zum Ausdruck kommen, dass er sagt: Ich sage. Wenn Jesus das spricht und ein Evangelist, ein Schreiber eines Evangeliums das so formuliert, kommt darin enorme Vollmacht zum Ausdruck. Da spricht nicht irgendwer, der irgendwas sagt. Man kann ja viel reden und nichts sagen. Aber der sagt hier wirklich was. Aufstehen. Ich sage: Aufstehen. Und das in diesen totalen Stillstand der Menschen hinein. Da hinein spricht Jesus ein mächtiges Wort. Aufstehen. Und dann die Szene 4. Jesus, der Sohn und die Mutter. Die Stille wird jetzt durchbrochen. Aufstehen. Da kommt jetzt Bewegung in die ganze Szene. Jesus war vorher innerlich bewegt, heißt es. Und nun bewegt sich ein anderer. Der Verstorbene bewegt sich. Der Tote setzt sich auf dieser Bahre. Ohne irgendeine helfende, stützende Hand. Da ist keiner, der ihm die Hand entgegenstreckt und sagt: Ich richte dich auf. Ich ziehe dich auf. Ohne, dass die Bahre auch vorher abgesetzt worden wäre. Was für ein Kontrast. Dieser Platz, der für Tote reserviert ist, und einer, der sich aufrichtet. Der Tote setzt sich auf. Da ist Leben in Bewegung. Da kommt Bewegung in das Leben hinein. Und er spricht. Er redet. Sprach Jesus vorher nur 2 Worte an die Mutter und 4 Worte an den Toten. So fängt der Tote nun an zu reden, redet einfach drauf los, scheint gar nicht mehr zu stoppen zu sein. Was hat der alles mitzuteilen? So wird diese Stille und Totenstarre durchbrochen. Der Tote setzt sich auf aus eigener Kraft, aber auf das Befehlswort Jesu hin. Und der Tote fängt an zu reden. Keine Totenstille mehr, kein Schweigen. Und dann passiert etwas Eigenartiges. Dann wird beschrieben, Jesus gibt den Sohn seiner Mutter zurück. Er könnte doch selbst von der Bahre springen und seiner Mutter in die Arme fallen. Oder die Mutter könnte ihn doch herabziehen und sagen: Schön, dass du wieder lebst und dass du für mich da bist. Schön, dass wir wieder zusammen sind und dass dieser Jesus da das möglich gemacht hat. Aber indem Jesus das tut, wird deutlich, er ist der Herr auch über diese Beziehung. Das heißt, Menschen, wir sind einander nur anvertraut. Wir können über den anderen nicht herrschen. Wir möchten manchen von der Bahre ziehen, der im Sterben liegt oder der gestorben ist, damit er weiter mit uns lebt. So wird es nicht gelingen. Jesus ist dafür zuständig, ob er das möglich macht. Jesus ist der Herr über diese Beziehung. Und der junge Mann lässt das auch mit sich machen. Wir haben ja in diesem ganzen Zusammenhang, wo es so fokussiert zugeht, die Umstehenden vergessen. Was mag wohl in denen vorgehen? Welcher Film läuft in deren Köpfen ab? Was für Erinnerungen kommen da an der Stelle hoch? Ich schaue mal auf die Jünger. Die hatten kurz zuvor, das steht im gleichen Kapitel beim Lukas, sie hatten die Rettung des sterbenden Leibsklaven des Centurio erlebt, besser bekannt als der Hauptmann von Kapernaum. Dort hatte Jesus auf die Bitten dieses heidnischen Hauptmanns hin dessen Knecht geheilt, der todsterbenskrank war, wirklich im Sterben lag, aber noch nicht gestorben war. Also gerade noch von der Bahre gesprungen, könnte man sagen. An der Stelle wurde deutlich, Jesus kann Kranke heilen, denn er ist der Herr und hat auch Vollmacht dazu. Und das sogar als Fernheilung. Jesus war nämlich nicht vor Ort. Das haben die Jünger miterlebt, kurz zuvor, und auch die Umstehenden. Jesus heilt einen todsterbenskranken Menschen. Und nun erleben die Jünger eine Steigerung. Wie kann man das steigern, wenn ein todsterbenskranker gerade noch gerettet wird, indem Jesus einen Toten zum Leben erweckt? Das ist die absolute Steigerung dieser Situation. Und die Volksmenge und die da so drumherum standen, was sehen die und woran erinnern die sich? Sie erinnern sich an prophetische Erweckungswunder. Und zwar eins davon sogar in der unmittelbaren Umgebung von Nain. Wenn man in der Geografie sich ein bisschen umschaut, es gab durch den Propheten Elisa, berichtet wird das in 2. Könige 4, ganz in der Nähe, nur wenige Kilometer weiter, die Erweckung des Sohns der Shunamitin. Da wurde auch einer vom Tod erweckt, durch einen großen Propheten, durch den Elisa. Und das Volk wird sich auch daran erinnert haben, sie kannten ja die Geschichten der Bibel gut, an die Totenerweckung durch Elisa, bis hin zur wörtlichen Übereinstimmung. Lukas 7, Vers 15b stimmt mit 1. Könige 17, Vers 23 wörtlich überein im griechischen Text. Und inhaltliche Entsprechungen gibt es auch. Das heißt, diese zwei Szenen, wo Tote zum Leben kommen, durch zwei große Propheten, Elisa und Elia, das wird wach bei den Beobachtern, bei den Zuschauern. Da werden Erinnerungen an die großen Taten Gottes in vergangener Zeit geweckt. Und das ereignet sich jetzt aufs Neue durch Jesus. Und dann stellen sich solche Fragen. Ist Jesus etwa der große neue Prophet? Oder ist Jesus der Kommende, so lässt ja Johannes der Täufer fragen, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und genau im gleichen Kapitel noch, wenn man jetzt den Text weiterliest, wird diese Frage gestellt durch Johannes den Täufer und sie wird durch Jesus beantwortet, wo Jesus sagt, Blinde sehen, haben wir vorhin noch gesungen, einem Lied, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, hier haben wir es, Armen wird das Evangelium verkündigt und selig ist, wer nicht Anstoß an mir nimmt, sagt Jesus. Hier wird eine Verheißung aus dem Alten Testament, Realität, Wahrheit. Und die Szene 5, die Schlussszene. Da schauen wir nochmal auf die Volksmassen. An dieser Stelle weitet sich das Ganze nämlich wieder am Ende unserer Erzählung. Am Anfang war der Zug des Todes heraus aus der Stadt, der Zug des Lebens hinein nach Nain. Voller Begeisterung und voller Verzweiflung. Das trifft aufeinander. Und nun? Ein Ereignis, ein Erlebnis, das beide verbindet. Und zwar in der Furcht und im Lobpreis. Sie sind verbunden in der Furcht, diese Menschen. Was ist hier passiert? Oder wer kann Tote auferwecken? Wer ist dieser Jesus da? Und sie sind gleichzeitig verbunden im Lobpreis Gott gegenüber. Sie sagen, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und dieses Tor vor der Stadt, das Tor zum Friedhof und zum Tod, wird zum Tor eines neuen Lebens, wobei Jesus die Schlüsselgewalt hat. Der Leitvers heute auf dem Programmblatt weist uns darauf hin. Er hat die Schlüssel. Und an dieser Stelle hat er etwas aufgeschlossen. Und an diesem Tor entscheidet sich, wer Jesus für die Menschen ist. Für die trauernde Mutter, die wird noch hören, weine nicht und hat jetzt allen Grund zur Freude. Und für den toten Sohn, der hört, aufstehen und er hat sich aufgerichtet. Und für die Menge, die das erlebt, die nur noch staunt, aber auch erschrocken ist über das, was passiert. Das heißt, wer Jesus als dem Herrn begegnet, der den Zug dieses Todes stoppt und einen Menschen zum Leben auferweckt, der muss sich eigentlich fürchten und gleichzeitig Gott loben. Da kann man gar nicht anders. Und die Menge damals weiß sofort Bescheid und reagiert, als hätte sie nur auf diese Situation gewartet. Und sagt, ein großer Prophet ist uns erweckt worden. Dieser Jesus, der wie Elia und Elisa Tote wieder ins Leben ruft. Und eine neue Zeit ist angebrochen. Die messianische Zeit. Der Messias ist da, Jesus. Und noch etwas. Gott hat sein Volk besucht. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Durch diesen Jesus, der nun gegenwärtig ist. Gott ist gnädig und hat uns nicht vergessen. Wenn Lukas einen Film gedreht hätte, wäre dieser Film an dieser Stelle zu Ende, aber es gibt noch einen Nachspann. Da wird noch manches erwähnt. Ich liebe es, im Kino noch ein Stück sitzen zu bleiben, wenn der Abspann kommt. Da kann man noch letzte Gedanken und Ideen beobachten. Abspannen. Einige Beobachtungen an dieser Stelle noch kurz zum Schluss. Wir wissen nicht, was aus dem Sohn und dieser Mutter geworden ist. Sie tauchen nicht mehr auf. Wir wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Sie werden sich mitgefürchtet und mitgejubelt haben. Aber ob sie dadurch eine persönliche Beziehung zu Christus gefunden haben und zu seinen Jüngern und Anhängern wurden und vielleicht nein, ein Stützpunkt wurde für die ersten Gemeinde, eine der ersten Gemeinden, das wissen wir nicht. Und ich denke, dass Gott auch heute noch an vielen Menschen überraschend und unaufgefordert handelt und in ihr Leben eingreift, sie daraus aber keine Konsequenzen für sich ziehen und den Alltag einfach weiterleben. Ob daraus Glaube wird, das bleibt offen. Was aus den Jüngern Jesu geworden ist, das wissen wir. Sie waren und bleiben Zeugen des großen und wunderbaren Handelns Gottes. Die Evangelien berichten eben davon und zum Teil sogar exklusiv, so wie hier der Lukas. Und am Schluss noch die Frage, was aus uns wird. Wo kommen wir eigentlich in dieser Erzählung vor? Ich höre die Worte, weine nicht. Ein Befehl Jesu, in dem gleichzeitig eine Verheißung für ein neues Leben mitklingt. Gesprochen von Jesus, der von Trauer nicht unberührt bleibt. Das heißt, wenn Jesus unsere Traurigkeit in bestimmten Situationen sieht, auch die Verzweiflung, und uns sowas sagt, weine nicht, klage nicht, jammer nicht. Wir möchten am liebsten rebellieren, sollten aber nicht übersehen, dass Jesus zutiefst bewegt ist und Jesus nicht egal ist, was uns gerade betrifft. Und dann sagt Jesus, aufstehen, aufstehen. Jesus hat diesen Befehl in Vollmacht gesprochen. Und das ist verbunden mit einer konkreten Entscheidung. Der junge Mann hätte ja auch liegen bleiben können und sagen können, ich brauche jemanden, der mich jetzt aufrichtet. Ich möchte meine Mama haben, die mir die Hand nimmt, mich aufrichtet. Oder kann dieser Jesus, der das sagt, mich nicht stützen? Macht er nicht. Der steht auf. Das heißt, der trifft eine Entscheidung. Das heißt, wenn Jesus uns anredet und sagt, steh auf, mach was, dass wir im Vertrauen darauf auch wirklich etwas tun, uns aufrichten, ein Leben neu beginnen, auf das Wort Jesu hin. Nicht warten, bis ein anderer uns da groß unterstützt und wenn der das nicht tut, bleiben wir liegen. Der richtet sich auf und dann jubelt das Volk. Und das Ganze endet ja vor den Toren einer Stadt, an diesem Tor. Ich glaube, dass unser Lebensweg manches Tor hat, an dem es manche Entscheidungen auch für uns gibt. Manchmal ist es ein Tor zum Friedhof, wenn man Sachen gerne begraben möchte. War gut, wenn Jesus uns manchmal stoppt dabei und sich die Sache nochmal anschaut und dann in hilfreicher Weise unser Leben reinspricht. Und es ist gleichzeitig ein Tor auch zum Leben, wo auf Jesu Wort hin aufstehen, wirklich Entscheidungen fallen, das Leben weitergeht, in guter Weise. Und noch über das Sterben hinaus. Dieser junge Mann wird gestorben sein. Das ist eben das Ende jedes menschlichen Lebens. Aber ich glaube, wer an Jesus Christus glaubt, ihm vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.